Ja, so wollen wir jetzt aus dem Lobpreis in die Predigt hineingehen. Und ich habe heute ein Thema gewählt, das ist der Reisesegen Gottes. Und der Reisesegen Gottes, das ist total wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wir gewissermaßen alle uns auf einer Reise befinden, weil das ganze Leben von uns wie eine Reise ist. Und weil wir auch innerhalb dieses Lebens immer wieder Reisen unternehmen, und ich meine damit nicht nur äußerliche Reisen von einem Ort zum anderen, sondern ich meine auch innerliche Reisen, die wir in unserem Leben immer wieder durchziehen. Also wir fahren nicht nur in Urlaub nach Italien oder nach Frankreich oder sonst wo, wo wir nach Norwegen oder so, oder nach Mecklenburg, wo ich gerne hinfahre, sondern wir unternehmen mit Gott auch innerliche Reisen durch unser Leben, Reisen des Glaubens, auf denen er uns an neue Orte des Glaubens hinführt und auch weiterbringt, als wir vorher waren. Und er hat versprochen, dass er unser ganzes Leben und unseren Glauben vor allem zur ganzen Reife und zur ganzen Fülle bringt. Er hat versprochen, dass er das schafft mit der ganzen Gemeinde auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich, das ist eine spannende Reise, mit Gott unterwegs zu sein und so im Leben also zu erleben, wie er das macht, wie er unseren Glauben stretcht und weiterbringt, wo wir auch durch Lebensphasen ganz neu gehen. Auch das sind Reisen. Ja, wir kommen vom Kindesalter ins Jugendalter, wir erleben Schule, danach brechen neue Phasen an, wie Reisen, dass wir durch Ausbildungszeiten gehen oder durch Studium und danach in Beruf oder Partnerwahl ist eine echte Reise oder Kinder kriegen und dann Kinder erziehen und Kinder werden groß und ziehen aus und so weiter. Es gibt, also wir befinden uns alle auf Reisen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie bei dir das ist, wenn du auf Reisen bist oder speziell noch, wenn du wandern gehst oder ich weiß nicht, ob du überhaupt wandern gehst oder früher vielleicht mehr als Kind hatten wir immer Wandertag und dann musste man immer irgendwo hinfahren und dann musste man da ganz lange wandern. Und da wurden oft Lieder gesungen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du noch so Wanderlieder kennst, die du singst. Das Wandern ist des Wilders Lust oder so. Im Frühtau zu Berge. Ich weiß nicht, ob du noch solche Lieder kennst. Bei vielen kommen diese Lieder einfach so hoch, wenn man gerade am Wandern ist und wenn man gerade am Laufen ist. Und es gibt sogar ein biblisches Prinzip. Es gibt biblische Wanderlieder. Und die kommen dann hoch, wenn du unterwegs bist. Und zwar nicht nur dann, wenn du wanderst, physische Strecken abmarschierst, sondern auch, wenn du geistlich unterwegs bist. Und genau dafür waren diese Lieder auch gedacht. Man nennt sie die sogenannten Wallfahrtslieder. Ist eine Gruppe in dem Buch der Psalmen. Sind 15 Psalmen vom Psalm 120 bis 134, die solche geistlichen Wanderungen begleiten. Was ist eine Wallfahrt? Warum heißen die Wallfahrtslieder? Es gab in Israel per Wort Gottes verordnet, dass alle jüdischen Männer in Israel dreimal im Jahr zu den Festen, die Gott angeordnet hatte, zu den drei großen Hauptfesten, nach Jerusalem pilgern sollten. Und zwar völlig egal, wo in Israel die gewohnt haben. Das bedeutete, dreimal im Jahr zu den Festen bewegten sich alle Männer aus Israel einmal nach Jerusalem und sind dahin gelaufen. Und das nannte man Wallfahrt oder nennt man heute Wallfahrt. Und es war so, dass nicht nur die Männer dahin gelaufen sind, sondern oft sind die ganze Familie mitgekommen. Und das war auch im Leben und das war auch im Alltag von Jesus so. Das lesen wir schon am Anfang des Lukas-Evangeliums, dass Jesus als 12-Jähriger auf so einer Wallfahrt in Jerusalem im Tempel war und dort den Gelehrten von Gott erzählt hat, dass die Gelehrten im Tempel nur so staunen konnten. Und in der Zwischenzeit war die Familie schon auf dem Rückweg nach Hause. Und Jesus war immer noch im Tempel und die haben den gesucht und dann haben sie ihn gefunden und Jesus hat gesagt, wusstet ihr nicht, ich muss in dem Haus von meinem Vater sein. Das ist mein Platz, das ist mein Ort. Und die Eltern von also Josef und Maria, ja, die haben gedacht, Jesus ist mit den anderen Verwandten, die auch schon auf dem Rückweg sind, der ist da irgendwo. Ja, aber war er nicht. Und Jesus hat diese Wallfahrten mitgemacht und für diese Wallfahrten waren die Wallfahrtslieder, waren diese Psalmen gedacht, denn sie führten die Leute einmal komplett thematisch durch diese Wallfahrt. Das heißt, diese 15 Psalmen, sie stehen in Bezug zueinander und führen da komplett einmal durch. Und vor allem speziell die ersten drei Psalmen. Und damit möchte ich mich heute ein bisschen beschäftigen, ein bisschen auseinandersetzen mit diesen ersten drei Psalmen der Wallfahrtspsalmen. Denn mit Psalm 120 beginnt fernab von Jerusalem. Also weit, weit weg von dem Ziel der Pilgerreise und weit, weit weg vom Tempel, dort, wo man zu den Festen hingepilgert ist, um dort einen Gottesdienst zu feiern. Weit weg. Und der diesen Psalm betet, also der diese Lieder geschrieben hat, das sind gesungene Lieder, Gebete, der fühlt sich dabei gar nicht gut, so weit weg von Jerusalem zu sein. Und dann im nächsten Psalm, 121, da fängt er an, aus seiner Ferne heraus, sich Gott zuzuwenden und auf dem Weg nach Jerusalem zu starten. Und dafür bekommt er einen Reisesegen auf sein Leben zugesprochen in diesem Psalm. Und dann geht er los und im Psalm 122 kommt er in Jerusalem an. Und das ist so, diese Psalmen gehören also zusammen und alle anderen Psalmen von den Wallfahrtspsalmen, die danach kommen, die werden gewissermaßen auf dieser Wallfahrt während des Gottesdienstes oder in der Zeit in Jerusalem gebetet und gesungen. Und der letzte Vers vom letzten Psalm der Wallfahrtspsalmen, das ist der Schlusssegen, der wieder alle nach Hause entsendet und sozusagen für die Rückreise den Segen spricht. Und da möchte ich mit uns mal durch diesen Prozess gehen, weil diese Psalmen waren nicht nur da, dass die Leute eine gute Zeit hatten, weil sie singen konnten auf der Wanderung, sondern diese Psalmen waren dafür da, innerlich von ganzem Herzen eine Ausrichtung auf Gott vorzunehmen. Und das, was hier ganz praktisch und äußerlich in diesem Psalmen beschrieben ist, mit einem Weg und mit einer Wanderung, das ist eigentlich eine geistliche Übertragung auf unser Herz, das wir alle haben. Dass wir uns von ganzem Herzen rausbewegen aus Gottes Ferne und von ganzem Herzen hinbewegen zu Gott, hinbewegen nach Jerusalem. Und vom Neuen Testament her ist es ja so, wir sind nicht räumlich in irgendeiner Form getrennt von Gott. Es ist sogar so, dass durch den Glauben an Jesus, wie Paulus es beschreibt, Jesus in unserem Herzen wohnt. Er ist uns ganz nah. Jesus ist da. Die Frage ist, ob auch wir da sind. Weißt du, was ich damit meine? Ob wir auch da sind. Ich kann da sein, wenn ich mit meiner Familie am Küchentisch esse, zum Abendessen zum Beispiel, räumlich kann ich da sein. Das heißt noch lange nicht, dass ich da bin. Hier oben bin ich vielleicht ganz woanders. Ich bin vielleicht bei der Sonntagspredigt. Ich bin vielleicht bei sonst irgendwelchen Sorgen, die ich mir mache. Ich bin vielleicht bei den Nachrichten, die ich gesehen habe. Und es gibt manchmal Dinge, die laufen in mir ab. Und ich bin überhaupt nicht da. Und ich bin auch emotional nicht da. Ich bin vom Herzen nicht offen für die Anliegen vielleicht von meinen Kindern und meiner Familie. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich da bin und nicht da bin und dann meine Tochter kommt und sagt, Papa, Papa, Papa. Und ich höre sie gar nicht, obwohl sie neben mir steht und versucht, mit mir ins Gespräch zu kommen, weil ich so auf irgendwas in meinem Kopf, da rattert irgendwas so dermaßen. Oder auch sind wir oft beschäftigt mit anderen Dingen und wir können da sein und wir können nicht da sein. Und ein bisschen so ist das auch in unserer Beziehung mit Gott. Wir können Gott ganz nah sein, weil er in unserem Herzen lebt, aber wir können uns auch irgendwie gedanklich und von Herzen irgendwo durchs Leben wursteln und uns ganz woanders befinden, gar nicht nah mit Gott durch unser Leben gehen, sondern alleine und isoliert und auf eigene Faust, obwohl er doch da ist und obwohl er auch sagt, er ist für uns da und er möchte uns mit uns gemeinsam auf die Reise gehen. Er möchte mit uns gemeinsam durchs Leben gehen, auch wenn es stressig wird, auch im stressigen Alltag möchte er mit uns gemeinsam gehen. Das ist sein Angebot, das er macht. Und diese Psalmen, sie wollen uns helfen, genau dieses Angebot Gottes anzunehmen, gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein und seine wunderbaren Ziele in unserem Leben zu erreichen. Und er hat ein wunderbares Ziel in unserem Leben, er hat wunderbaren Willen. Die Bibel sagt, sein Wille ist immer gut und wohlgefällig und ist herrlich und fantastisch. Und diese Ziele möchte Gott auch in unserem Leben erreichen. Ganz praktisch für äußere Umstände, für Lebensphasen, durch die wir gehen, aber auch in unserem ganzen Herzen hat er Ziele vorbereitet, wo wir erkennen, wie großartig er ist, wo wir erfüllt werden mit seiner Liebe. wo wir erfüllt werden mit seiner Freude, wo wir erfüllt werden mit seinem Frieden, mit seinen Verheißungen, wo wir uns mit dem Wort anreichern. Es gibt so verschiedene Ziele Gottes, dass wir frei werden in unserem Leben von Gebundenheiten, ja, von Zwängen, die wir haben, auch Gedankenzwängen, die wir haben, wo wir immer wieder in Zorn oder enden oder in Unvergebenheit enden oder in Wut oder Sorgen, Ängste, egal was es ist, Gott möchte Ziele mit uns haben, auch die uns frei machen. Er hat so viel Gutes vor und er will uns mit an die Hand nehmen und wir sollen auf ihn zugehen und mit ihm gemeinsam gehen. Und genau deswegen lasst uns jetzt mal durch diese Psalmen, durch diese drei Psalmen durchgehen und schauen, was können wir denn jetzt davon lernen aus den Texten heraus. Und ich möchte uns mal den ersten Psalm lesen, der also in dieser Gottesferne startet und der entsprechend auch Gefühle transportiert. Psalm 120. Zum Herrn rief ich in meiner Not und er erhörte mich. Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe, vor falscher Zunge. Was wird er dir geben? Was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Scharfe Pfeile eines Starken, samt glühenden Ginsterkohlen, weh mir, dass ich Gast war in Meschech, dass ich wohnte bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Kann sich jemand in dieser Beschreibung des Lebens und auch der inneren Situation, ist auch eine Beschreibung der inneren Situation, kann sich da jemand irgendwo wiederfinden? Bist du schon mal konfrontiert worden mit Gedanken der Negativität, die wie so Lügen in deinen Kopf immer wieder aufploppen und dir den absoluten Frieden rauben und du fühlst dich so, ja, ich habe den totalen Unfrieden. Und was er hier beschreibt, lass uns da mal einmal näher eintauchen. Es ist interessant, denn es ist ein Gebet aus einer Notsituation heraus, das hier beschrieben ist in diesem Psalm. Aber der erste Vers stellt schon die Gebetserhörung voran. Also der erste Vers, da steht, zum Herrn rief ich in meiner Not und er erhörte mich. Er sagt, dieses Gebet hat Gott erhört und das wird vorangestellt. Und das ist eine Betonung. Und wir dürfen nicht vergessen, Psalmen sind poetische Texte, die sind ganz bewusst so geschrieben worden. Also die Anordnung und das, was da drin steckt, da ist eine besondere Botschaft drin. Und es ist, als ob hier der Psalm sagen möchte oder der Beter sagen möchte, Leute, egal wie groß deine Notsituation ist und wie du deine Gefühle jetzt beschreibst, ob das ist wie Lügen, die dich erreichen und dir den Frieden rauben, egal wie deine Situation ist, ich will mal eins klar sagen, bevor wir weitermachen, Gott erhört Gebet. Gott erhört dein Gebet aus deiner Not heraus. Das wird ganz am Anfang betont und das dürfen wir nie vergessen. Und erst jetzt, wenn wir das klar haben alle, da machen wir jetzt weiter. So in etwa ist das die Grundaussage dieser Anordnung, dieser Verse hier von dem Psalm. Und jetzt geht es weiter. Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe, vor falscher Zunge. Hier ist also beschrieben, wie Lügen ihn erreichen, vielleicht von anderen Menschen. Und er empfindet das als eine Notsituation, als eine Bedrohung, eine existenzielle Bedrohung, die sein Leben bedroht. So empfindet er es. Und jetzt wünscht er sich von Gott auch eine Reaktion gegen diese Bedrohung, die ihm dort angeht. Und er sagt, was wird er dir geben, was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Scharfe Pfeile eines Starken samt glühenden Ginsterkohlen. Und diese Pfeile mit Ginsterkohlen, das sind nichts anderes als Brandpfeile. Das heißt, Pfeile, die schießen und dann, wenn sie irgendwo aufprallen, dann machen die da so Brand. Dann fangen die an, da wie so ein kleiner, ich würde mal sagen, Molotow-Cocktail oder so, wie so ein kleiner Brandpfeil halt. Ne? Ihr kennt das. Und das ist nicht einfach zufällig gewählt, diese Bildsprache, sondern das ist in der Bibel ein Bild, das sich komplett durchzieht. Immer wieder werden Lügen und falsche Worte, die nicht der Wahrheit Gottes entsprechen, als Brandpfeile bezeichnet in der Bibel und zwar durchweg. Allein schon in dem Buch der Psalmen finden wir das in Psalm 7, Psalm 11, Psalm 57, Psalm 64, wo ganz klar gesagt wird, Lügen sind wie Brandpfeile, die lösen richtig was aus. Und so empfindet es auch der Psalmist. Er empfindet die Situation so, da kommen wie Lügen auf mein Leben und die kommen auf mich wie Pfeile und dann, das brennt richtig in mir. Und er sagt, und genau das, was mich trifft, das möchte ich eigentlich, dass es zurückgeschossen wird. Das wünsche ich mir von Gott. Und wir erkennen in diesen Denkmustern, dass wir hier noch auch in einem alten Denkmuster drin sind. Jesus hat uns gelehrt, wie wir mit solchen Gefühlen und Gedanken umgehen, wenn wir uns wünschen, dass einmal bitte Rache, einmal bitte zurückschießen. Er hat gesagt, dass die, die uns fluchen, die sollen wir segnen. Das ist Jesus' Wort an uns. Wenn es uns einmal so geht, ganz in echt, wenn es uns so geht, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die mit Negativität und Worten gegen uns aufstehen und du fühlst dich verletzt und du fühlst dich angegriffen und du fühlst es als eine existenzielle Bedrohung für dein Leben, wie mit dir gesprochen wird, wie mit dir umgegangen wird, dann legt Jesus uns vor, dass wir diejenigen segnen sollen, die uns fluchen. Wir sollen ins Gebet gehen und das Beste von Gott, die Überwindung des Bösen suchen durch Gebet. Paulus sagt, überwindet das Böse mit Gutem. Und Jesus gibt uns Gutes in die Hand, dass wir ausbeten können, dass wir tun können, um Böses zu überwinden. Und da ist eine echte Kraft und da ist eine echte Autorität auch drin. Aber, wie ich gesagt habe, diese Psalmen, sie reden nicht nur von praktischen äußeren Situationen, sondern es geht hier um die Beschreibung eines inneren Zustandes, auch von einer inneren, einer geistlichen Situation. Und hier ist also die Situation, dass Lüge sein Herz erreicht hat. Lüge ist alles, was weit weg ist von der Wahrheit des Wortes Gottes. Und das gefällt ihm gar nicht. Das Gute ist, er erkennt das. Und er sagt dann in Vers 5, weh mir, dass ich Gast war in Meschech, dass ich wohnte bei den Zelten Kedars. Also weh mir, dass ich an diesen Orten mich aufgehalten habe in meinem Leben, wo diese Lügen mein Herz erreicht haben, wo diese Lügen meine Gedanken erreicht haben. Weh mir, dass ich das hab zugelassen habe. Weh mir, dass ich da hingegangen bin in meinem Leben oder in meinem Glaubensleben, mit meinem Lebensstil eine Richtung eingeschlagen habe, die das zugelassen haben. Und diese zwei Orte hier, Meschech und Kedar, die er beschreibt, die sind an den alleräußersten Grenzen Israels. Kedar ist am absolut südlichsten Punkt Israels und Meschech ist im absoluten Norden direkt an der Grenze. Also du kannst dich nicht weiter vom Zentrum Israels befinden. Und was er damit ausdrückt, ist nicht, er kann an zwei Orten gleichzeitig wohnen. Das ist nicht, was er sagen möchte. Sondern es ist die Beschreibung seines inneren Zustands. Er sagt, ich bin geistlich gesehen so weit weg. Ich bin innerlich, habe ich mich entfernt. Und ich mache gerade Grenzerfahrungen in meinem Leben durch. Ja, ich bin vielleicht an der Grenze meiner Belastbarkeit angekommen. Bin an der Grenze meiner Geduld angekommen. Bin vielleicht an der Grenze meiner Freude angekommen. Die ist mir völlig abhanden gekommen. Diese Situation bringt mich in Grenzerfahrungen. Und Vers 6. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Also der Frieden ist ihm geraubt worden. Die ganze Situation führt dazu, dass er sich innerlich absolut unruhig fühlt. Und Frieden, ich will nur Frieden, sagt er in Vers 7, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Das heißt, irgendwie in diesem Zustand, da wird auch nichts mehr besser, da ist einfach Unfrieden. Und Frieden ist ja so eine ganzheitliche Sache. Frieden ist im Augen Gottes, ist nicht nur irgendwie zwei Parteien sind freundlich miteinander, sondern Frieden bedeutet ein ganzheitliches Wohlergehen des Menschen. Also wenn ich Frieden habe, bedeutet es, alles ist gut in meinem Leben. Das bedeutet, mein Körper, meine Seele, meine Gefühle, meine Gedanken, dem geht es gut. Und so soll auch der Frieden, der Shalom Gottes auf unserem Leben ruhen. Und der Beter hier, Er sehnt sich zurück nach diesem Zustand. Und das ist richtig gut, weil er sagt, weh mir, dass ich das gemacht habe. Und jetzt tritt eine Bewegung in Gange. Nachdem er das also festgestellt hat, dass er das nicht mehr möchte, jetzt steht er auf und bewegt sich. Und das passiert im Psalm 121. Jetzt geht er los. Er möchte nach Jerusalem pilgern. Er möchte sich Gott zuwenden und er möchte dahin und er möchte Gott begegnen in dem Gottesdienst auf der Wallfahrt in Jerusalem. Er möchte in die Nähe Gottes kommen, geistlich übertragen. Er möchte sich von ganzem Herzen Gott zuwenden. Er möchte Zeit mit Gott verbringen in seinem Wort, im Bibellesen. Er möchte Zeit mit Gott verbringen im Gebet und möchte so Gott immer näher kommen. Die Beziehung zu Gott wieder intensivieren. Ich will wieder gefüllt werden mit neuer Leidenschaft für Gott, für Jesus in meinem Leben. Ich möchte, dass diese Isolation, aus der ich war, selbst verschuldet, da möchte ich wieder raustreten. Ich möchte wieder ganze Sache mit Jesus machen. Das ist es letztendlich, was dahinter steht. Und das gehört dir zusammen. Und lasst uns mal Psalm 121 lesen und sehen, wie das also vor sich geht. Psalm 121, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Und das ist so gut. Wann immer wir eine Entscheidung treffen, uns Gott zuzuwenden, Gott ist schon da. Sein Wort sagt, er kommt uns mit Segnungen an Guten entgegen, wo wir aufstehen und uns ihm zuwenden. Gott ist so voller Güte. Gott ist so voller Liebe und Zuwendung für unser Leben. Er hat alles parat und es ist die totale Einladung für uns, uns wieder Gott zuzuwenden. Und wie macht er das? Also er trifft diese Entscheidung, er möchte in seinem Leben von ganzem Herzen auf Gott zugehen und jetzt passiert Folgendes. Er hebt seine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Ich übersetze das wieder für uns. Wenn ich alle meine Schwächen anschaue und die Probleme, die ich habe, weiß ich nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe keine Ahnung. Das ist das, was in diesem Vers steht. Die Berge stehen für die Probleme und Herausforderungen und für unsere Schwächen, die uns auf den Reisen, auf den Wegen unseres Lebens begegnen. Und die schaut er an und hat keine Ahnung, woher soll ihm Hilfe kommen. Woher soll er das machen? Vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, ich will mir auch immer wieder Gott zuwenden. Aber dann erinnere ich mich daran, wie ich immer wieder im Alltag der dazu führt, dass ich dann doch nicht Bibel lese und dass mir das doch alles irgendwie zu viel ist und dann komme ich nicht mehr und dann bin ich wieder frustriert über mein Leben. Und genau das, er schaut so auf diese Berge, auf all die Herausforderungen, auf seine Schwächen, auf seine Probleme. Das ist, was die Berge hier ausdrücken. Und zur damaligen Zeit war das nämlich auch so, dass die Berge auf einer Pilgerreise, das war die Herausforderung schlechthin. Also zum Beispiel auf einer Strecke von Jericho nach Jerusalem. Das ist eigentlich nicht so weit. Also ich glaube, es ist eine Tagesreise oder so, wenn ich jetzt mich nicht falsch liege. Aber es sind 1000 Höhenmeter. Also du hast echt etwas zu überwinden. Und zur damaligen Zeit war es so, dass es Leute gab, die waren nicht gut, und die wussten, dass da Pilger langkommen, die gehen nach Jerusalem. Und die waren schon ready, die Leute zu überfallen, die da auf so einer Pilgerreise irgendwo alleine und isoliert durch die Berge gelaufen sind. Das ist etwas, was Jesus anspricht im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er beginnt genauso: Ein Mensch ging von Jericho nach Jerusalem. Und dort wurde er überfallen von Räubern. Die haben ihm alles genommen. Die haben ihn sogar nackt ausgezogen und ihn geschlagen und dann lag er da. Das ist die Gefahr, die Jesus anspricht, die damals real war, auch auf so einer Pilgerreise. Und der Psalmist hier, er guckt sich die Berge an und denkt sich, ach du meine Güte, ja. Jetzt habe ich ganz schön Weg vor mir. Das ist auch nicht so ungefährlich. Woher wird meine Hilfe kommen? Aber jetzt, und das ist ganz wichtig für uns, jetzt macht er ein Glaubensbekenntnis. Das heißt, er bleibt nicht nur bei seiner Angst und bei seiner Sorge stehen, sondern jetzt fängt er an, in seine Angst und in seine Sorge hineinzusprechen. Mit Blick auf diese Berge, die er anschaut, fängt er an, etwas zu sprechen. Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Punkt. Das ist sein Glaubensbekenntnis. Und Jesus lehrt uns genau das Gleiche. Jesus hat es gesagt, in Matthäus 21, Vers 21, er sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. So, Jesus hat uns auch gelehrt, im Glauben zu den Bergen, zu den Problemen unseres Lebens zu sprechen und zu erklären, ein geistliches Bekenntnis, ein Statement zu machen, dass Gott unsere Hilfe ist auf unserem Weg. Und das geht all dem voraus, was jetzt als nächstes kommt. Aber lasst uns dort nochmal stehen bleiben. Denn meine Hilfe kommt von Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann wollen wir mal ein bisschen mehr in den Text reingehen. Also die hebräische Sprache ist eine sehr besondere Sprache. Da kann man mit Worten und Grammatik Sachen ausdrücken, die kann man im Deutschen nicht so ausdrücken. Das heißt, ich gebe mir Mühe, ich habe das recherchiert und ich gebe mir Mühe, das uns heute mal näher zu bringen. Das, was hier steht, meine Hilfe, die Hilfe im Hebräischen meint nicht eine punktuelle Hilfe, sondern es ist ein ganzer Prozess, es ist eine ganze Phase, eine Hilfephase, die hier anbricht. Es ist ein gewissermaßen ein Hilfezustand, in dem der Wanderer sich, wo der weiß, da, das ist, also das betrifft die ganze Zukunft, die vor mir liegt. Das ist eine Phase, in der Gott mir hilft. Es ist nicht nur so, die Hilfe ist weg, dann kommt ein Problem und dann kommt plötzlich ganz kurz Hilfe und dann ist die Hilfe wieder weg und dann bin ich wieder auf eigene Faust gestellt, bis die nächste Krise kommt und dann zack, ist die Hilfe wieder kurz da und dann ist sie wieder weg. Sondern nein, mein Herz darf zur Ruhe kommen. Ja? Ich brauche nicht hier geistliche Achterbahn fahren, Gefühlsachterbahn machen, sondern ich bin in einem Zustand der Hilfe, der bleibt von Gott in meinem Leben, auf diesem Weg und auf dieser Reise. Und das bekennt er. Und es ist eine Hilfe, die kommt. Das heißt, er macht dieses Bekenntnis und sagt, das wird so sein, auch wenn er das noch gar nicht so sieht. Also er kennt ja gewissermaßen nicht seine Zukunft, aber er kennt sie doch. Durch den Glauben weiß er, dass in seiner Zukunft Hilfe auf ihn wartet, und zwar ganzheitlich. Gottes helfende Hand ist immer da. Dann heißt es hier, es ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Wort gemacht hat, ist also gewissermaßen von dem Begriff Schöpfung, also Schöpfen. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und diese schöpferische Tätigkeit ist hier gemeint. Und auch das ist hier ein Prozess, der noch anhält. In diesem Sinne, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, immer noch am Wirken ist als Schöpfer. immer noch als Schöpfer der Erde zugewandt ist und in Beziehung zur Erde und zu den Menschen steht und alles, was da drauf passiert, die ganze Schöpfung in seiner Hand ist und er nicht losgelassen hat von dieser Schöpfung. Es gibt ja auch andere Vorstellungen, die irgendwie so sind, Gott schafft die Erde, dann macht er wieder sein Ding und die Erde ist irgendwie so ein Selbstläufer, ist irgendwie so ein Roboter, der da alleine so läuft. Ja, diese Wetterkreisläufe und das Leben, der Kreislauf des Lebens und immer wieder, das ist alles so ein Selbstläufer und Saat und Ernte, das kommt einfach alles so. Vom Denken der Bibel ist es so, dass Gott alles aktiv in seiner Hand hält. Und wenn er nicht aktiv das alles wirken würde, jeden Tag aufs Neue und jede Stunde aufs Neue, dann würde hier auf dieser Erde überhaupt nichts los sein. Und es beschreibt die Allmacht Gottes, der alles in seiner Hand hat. Und vor allem, dass der, der die Erde geschaffen hat und dass der, der die Berge geschaffen hat, die mir Angst machen, dass der die Berge unter Kontrolle hat und alles, was innerhalb dieser Berge passiert, hat Gott unter Kontrolle. Und das gilt für unser Leben ganz genauso. Ich weiß nicht, wo deine Ängste liegen und wo deine Probleme liegen. Es ist vielleicht mit Blick auf die Zukunft, was wird uns hier in unserem Land noch alles so erreichen? Vielleicht mit Blick auf deine Arbeit, vielleicht auch mit Blick auf deine Schwächen, wo du denkst, Mensch, mein Glaubensleben, da komme ich immer wieder zu Fall oder was auch immer. Wir dürfen mit diesen Worten hier sagen, erstmal, die Hilfe von Gott ist konstant an unserer Seite und der, der alles geschaffen hat, inklusive uns selber, inklusive Wittenberg, inklusive der Firma, in der du arbeitest, der ist auch in Kontrolle über alles, was darin passiert. Er alleine, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Von ihm kommt meine Hilfe. Es ist ein Bekenntnis, Gott steht über allen und er ist in allem überall zu jeder Zeit in Kontrolle. Und genau so sollen wir das auch über unser Leben bekennen und über alles, was uns Angst macht. Und dieses Bekenntnis geht jetzt dem voraus. Dieses Bekenntnis bewirkt jetzt eine Reaktion. Jetzt kommt in dem Psalm eine dritte Person hinzu. Und die dritte Person spricht jetzt nach diesem Bekenntnis des Glaubens, legt diese dritte Person einen himmlischen Reisesegen auf den Beter drauf. Ich möchte uns den himmlischen Reisesegen noch einmal so in einem Schwung lesen. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten, vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Das heißt, da kommt jetzt der himmlische Segen, die himmlische Kraft wird auf den Wanderer gelegt und er bekommt einmal in einem Rutsch, in einem göttlichen Segen, der so vom Himmel auf ihn kommt, alles, was er für seine bevorstehende Reise braucht. Und genau das hat Gott mit uns auch vor. Genau das ist es, was Gott in unserem Leben uns auch schenken möchte. Für jeden Weg und für jede Reise, die uns in der Zukunft bevorsteht, sollen wir ein Bekenntnis des Glaubens machen, dass Gott unsere Hilfe ist. Und das setzt da oben im Himmel etwas in Gang. Das setzt etwas frei, sodass eine göttliche Hilfe auf unser Leben gelegt wird, wie hier dieser Segen. Eine Befähigung, jede Herausforderung zu nehmen, die vor uns liegt. Jeder Gefahr zu trotzen, dein Fuß wird nicht wanken. Jede Kraft, die wir brauchen, zu bekommen. Auch den Frieden und die Freude, die wir uns für den Weg wünschen und die wir brauchen, werden wir empfangen. Von Gott, der gerne und reichlich seinen Segen austeilt. Ja, in Psalm 20 steht, mit Segnungen am Guten kommt er uns entgegen. Wir machen ein Glaubensbekenntnis und mit Segnungen am Guten kommt Gott uns entgegen. Da kriege ich ja Lust, Glaubensbekenntnisse auszusprechen. Da kriege ich ja Lust, auf Berge zu schauen und denen etwas entgegenzusetzen und zu sagen, aber von Gott ist meine Hilfe. Weil ich weiß, was im Unsichtbaren, was ich mit Augen nicht sehen kann, passiert, ist, dass Gottes Befähigung auf mein Leben kommt. Ja, in der Bibel nennen wir das die Kraft des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Da ist eine Salbung vom Heiligen Geist auf seiner Gemeinde, auf mir und dir, die uns dazu befähigt, Phasen des Lebens zu gehen und ans Ziel zu kommen und die Ziele Gottes, die er für uns hat, zu erreichen. Völlig egal, welche Widrigkeiten kommen, völlig egal, welche Widerstände kommen und völlig egal, was dort auf uns wartet. Da ist die Salbung und die Befähigung und die Kraft Gottes in unserem Leben durch den Heiligen Geist, die uns ans Ziel bringt. Hey, lasst uns das glauben und lasst uns mutig vorwärts gehen. Lasst uns nicht in Angst vor unseren Herausforderungen, vor unseren Problemen irgendwie langsam werden oder sogar ganz stehen bleiben, wie ein verschrecktes Reh. Also, verschrecktes Reh. Ich habe immer so ein Bild, wenn Rehe auf der Straße stehen und kommt ein Auto mit Scheinwerfer, dann sind die wie paralysiert, die bewegen sich nicht mehr. So sollen wir nicht sein. Ja? Wir sollen nicht die Probleme anschauen, dann bist du wie paralysiert und bewegst dich plötzlich nicht mehr. Sondern Gott wünscht sich für uns, dass wir seiner Hilfe vertrauen und dass wir wissen, da ist ein göttlicher Segen auf unserem Leben. Wir dürfen die Schritte gehen und wir dürfen sie nicht nur gehen, wir dürfen sie voller Freude gehen. Ja, der Beter hier, er schickt dem Segen das Glaubensbekenntnis voraus. Wir dürfen voller Freude dem Segen und der Hilfe Gottes in unserem Leben entgegengehen. Wir brauchen nicht mit gemischten Gefühlen in den Tag starten, sondern wir sollen mit Freude dem entgegengehen, was Gott für uns in diesem Tag an Hilfe und Segen vorbereitet hat. Vorausgesetzt, wir glauben ihm. Vorausgesetzt, wir richten uns in unserem Leben auf ihn aus und geben ihm auch entsprechend Raum in unserem Leben. Und es empfiehlt sich doch, bevor wir eine Reise unternehmen, bevor wir in den Tag starten, bevor neue Lebensumbrüche und Lebensphasen uns erreichen, es empfiehlt sich doch vorher, uns eine Zeit mit Gott zu nehmen und wirklich ins Gebet zu gehen und in sein Wort, in seine Wahrheit, um uns zu stärken, und dann gegen alles zu sprechen, was du an Negativen kommen siehst. Gegen alles zu sprechen, was dort auf dich warten wird. Und ein Bekenntnis des Glaubens zu machen. Und dann fröhlich und frei, nachdem du weißt, Gott ist auf meiner Seite, fröhlich dem entgegenzugehen, was Gott vorbereitet hat. An Fülle und an Hilfe für unser Leben. Und das wünscht sich Gott auch für dein Leben. Er will, dass es dir gut geht, jedem von uns. Auf den verschiedenen Reisen unseres Lebens möchte er, dass wir in seiner Fülle gehen. Hier heißt es, Gott schläft nicht und schlummert nicht. Es gab in der damaligen Zeit Vorstellungen von Göttern oder Vegetationsgöttern im Umfeld Israels, die irgendwie geschlafen haben, also die mit der Pflanzenwelt in Verbindung standen, und dann war die Vorstellung, im Winter, wenn nichts mehr wächst, dann schläft der Gott. Dann ist er nicht mehr verfügbar. Und es ist eine sehr unsichere Art, unterwegs zu sein, wenn du nicht weißt, ob da oben einer schläft oder nicht. Und dieses Bekenntnis hier ist, oder der Segenszuspruch ist, siehe, Gott schläft nicht, der Hüter Israels schläft nicht. Und hier steht auch, siehe, das ist die Aufforderung an den Wanderer, halte deine Augen offen und siehe, schau hin, wie großartig Gott dich auf dieser Reise unterstützt. Du sollst es mit deinen Augen sehen und du sollst dich darüber freuen und du sollst dankbar darüber sein. Siehe bedeutet, erwarte die Hilfe Gottes. Sei voller Hoffnung und sei frohen Mutes. Siehe, Gott ist dein Hüter. Er ist der Hüter Israels. Ja, Jesus stellt sich als der Hirte, der gute Hirte vor. Ein Hirte, der überall dabei ist, wie einer, der seine Schafe führt und für alle Bedürfnisse und Nöte seiner Schafe sorgt, sogar wenn die Schafe überhaupt keine Ahnung haben, wo es lang geht, sogar wenn die Schafe völlig wehrlos sind gegenüber allen Raubtieren, die es so um Schafe hergibt. Schafe sind völlig angewiesen auf einen Hirten, auf einen Hüter. Und Jesus sagt, ich bin das für euch. Ich bin das in der absoluten Vollkommenheit. Lasst uns an Jesus wenden, ihm vertrauen. Dann heißt es in Vers 5, der Herr ist der Schatten über deiner rechten Hand. Die rechte Hand in der Bibel steht für alles, stellvertretend für alles, was man tut. Die rechte Hand ist das aktive Tun, unser Handeln, unsere Aufgaben, unsere Tätigkeiten. Also ganz praktisch, einfach alles, also von Aufstehen über Zähne putzen, Kinder anziehen, in den Kindergarten bringen, auf Arbeit gehen, Essen kochen, schlafen gehen, Bibel lesen. Ich weiß nicht was, unsere Tage sind so voll mit unterschiedlichsten Handlungen. Und er sagt hier, der Herr ist der Schatten über deiner rechten Hand. Das heißt, überall, egal was, alles was wir tun, ist von dieser Gegenwart Gottes und von seiner Hilfe überschattet. Und das, stell dir das mal praktisch vor, wie du im Bad stehst und Zähne putzt und Gott ist so der Schatten über deiner Zahnbürste. Und ich weiß nicht, wie deine Gefühle sind, wenn du aufstehst, ob du ein Morgenmuffel bist oder nicht. Ich bin manchmal Morgenmuffel. Ich stehe manchmal auf mit Gefühlen, die will ich nicht. Und doch sind sie da. Und dann habe ich zu tun. Aber dass der Schatten über der rechten Hand ist, spricht genau da rein. Wir sollen uns auch am Morgen überall bewusst sein, Gott ist schon da. Und Gott lässt uns niemals alleine. Und das macht unseren Alltag so wunderschön. Sogar das Zähneputzen. Da will Gott dir etwas ins Herz legen und sagen, ich bin da. Und er möchte, dass wenn du in den Spiegel morgens schaust und Zähne putzt, er möchte ein Lächeln sehen von dir. Das wünscht er sich. Der Herr wird dich behüten von allem Unheil. Er wird dein Leben behüten, Vers 7. Ja, das ist alles Unheil, ist alles Negative, was man sich nur vorstellen kann. Und dein Leben behüten, das schließt Körper, Seele, Geist, Gedanken, Gefühle, das schließt alles mit ein. Er möchte diesen umfangreichen Schutz uns gewähren. Vers 8, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Also für den ganzen Weg, für die ganze Reise, von Ausgang bis Eingang, von Start bis Ziel. Alles soll von diesem Segen und von der Hilfe und von der Gegenwart Gottes überschattet sein. Und zwar nicht nur für diese Reise, sondern für alle Reisen. Bis in Ewigkeit, heißt es hier. Jede Reise. Und ich habe das beschrieben, ja, wie viele Reisen wir ganz praktisch und im übertragenen Sinne geistlich wir in unserem Leben übernehmen. Und Gott möchte alles in Ewigkeit begleiten und mit seiner Kraft überschatten. In Ewigkeit, sogar die allerletzte Reise unseres Lebens, wenn wir hier von der Erde zu Gott in den Himmel fahren, wenn unser Leben nach 80 Jahren oder mehr oder weniger irgendwann eines Tages vorbei ist, da gibt es eine letzte Reise, die wir starten in den Himmel. Und auch davor, sagt er, braucht niemand Angst haben. Er hat alles in Kontrolle. Und wer an Jesus glaubt, die Ewigkeit, werden wir mit ihm verbringen. Und da soll ein Frieden in unser Leben einziehen. Ein Frieden. Und genau dahin bewegt sich der Pilger. Denn Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Ganz anders als Meschech und Kedar, wo er den Frieden verloren hat. Er bewegt sich jetzt mit dem Segen Gottes in den Frieden und in den Shalom Gottes hinein. Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, die mir heute Morgen eingefallen ist, die das einmal nochmal veranschaulicht. Und wie wichtig das ist, nicht auf die Berge zu schauen, sondern auf das, was Gott tut. Und zwar war es so, dass als ich muss um meinen 18. Geburtstag herum muss es gewesen sein. Vielleicht auch der 19. oder auch der 20. Geburtstag. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall da irgendwo. Da habe ich auch den Entschluss gefasst, ich gehe auf eine Pilgerreise. Aber ich hatte so irgendwie, keine Ahnung, ich hatte Lust, so einen Weg lang zu pilgern mit so Rucksack und Zelt. Und dann wollte ich da langlaufen. Und dann habe ich das gemacht. Es gab den Lutherweg, also Luther-Pilgerweg, Wanderweg. Und ich habe mir so Kartenmaterial besorgt und dann habe ich geguckt, wo beginnt der? Irgendwo in, ich glaube, es war irgendwo in Niedersachsen, irgend so ein kleiner Ort, da begann der Luther-Pilgerweg und ich habe meine Sachen gepackt und dann bin ich da mit dem Zug hingefahren, wo das losging und dann habe ich angefangen, dort lang zu laufen, den ganzen Tag gelaufen mit übelst schwerem Rucksack hinten drauf und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war der zweite oder der dritte Tag, ohne dass ich es gemerkt habe, bin ich da irgendwo vom Weg abgekommen. Also ich weiß, dass einen Pilgerweg zu machen oder eine Reise zu Fuß, eine Wanderung zu unternehmen, das birgt auch so ein paar Gefahren. Ja, da ist mir das heute Morgen eingefallen. Und ich bin vom Weg abgekommen, aber ich wusste nicht, wo ich mich befinde und habe mein Zelt aufgebaut in so einem Wald und an so einer Wiese. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, auf dem Weg, auf dem ich gelaufen bin, da waren plötzlich ein Haufen Soldaten. Und die waren nicht einfach nur da, die hatten Maschinengewehr im Anschlag. Kein Witz. Und die haben den Weg belagert, also die haben, ich weiß nicht, ob die eine Übung gemacht haben oder so, die lagen, also vorne eine Reihe von Leuten lag auf dem Weg, den ich gelaufen bin, mit Stand-MG, so. Dahinter, die standen mit Gewehr, Maschinengewehr im Anschlag und zielten in meine Richtung. Ich bin aufgewacht und ich gucke auf dem Zelt und ich denke, was ist denn hier los? Hier stimmt doch was nicht, ja? Was ist passiert? Und ich gucke mich um und ich entdecke so Schilder, Bundeswehrgelände und so weiter. Und ich dachte, ich bin jetzt hier auf so ein Übungsgelände von der Bundeswehr gelandet. Und ich dachte mir nur, die stehen mir im Weg, ich muss da lang. Und ich habe mein Zelt zusammengepackt und ich weiß nicht, was die Intention ihrer Übung war. Keine Ahnung. Vielleicht wollten sie auch nur so eine Drohkulisse aufbauen und hatten gehofft, der komische Wanderer, der geht wieder dahin, wo er hergekommen ist, raus aus dem Gelände. Aber das habe ich damals alles nicht gecheckt. Ich dachte mir nur, ich muss da lang. Also habe ich meine Sachen gepackt, meinen Rucksack gepackt und bin den Leuten auf dem Weg entgegengegangen. Und die mit Maschinengewehr im Anschlag. Und ich laufe ihnen entgegen. Und als ich bei ihnen angekommen war, habe ich freundlich gegrüßt. Und ich habe in den Gesichtern gesehen, die mussten sich das Lachen verkneifen. Die konnten nicht begreifen, was hier gerade passiert. Ja? Und ich sah ganz bestimmt zum Schießen aus damals. Ja? Nicht falsch verstehen. Ja? Und ich laufe an ihnen vorbei und die haben sich keinen Millimeter bewegt. Die mussten, also ich weiß nicht, ob die Befehl bekommen haben, die waren wie eingefroren. Keinen Millimeter. Und die haben keinen Mucks von sich gegeben. Und die waren wie versteinert und wie eingefroren. Und diese Geschichte, ich bin einfach vorbeigegangen und bin weiter in das Gelände rein und irgendwann auf der anderen Seite vom Bundeswehrgelände wieder raus. Und mir ist heute Morgen diese Geschichte eingefallen und mir ist echt so, ey Leute, ja, der Teufel hat so ein Interesse daran, uns von unseren Wegen und den Zielen Gottes in unserem Leben zu erschrecken. Aber er kann überhaupt nichts ausrichten. Dass dort, wo wir Gott vertrauen, da können wir mutig auf alles zugehen, was uns in unserem Leben erwartet. Wir brauchen keine Angst vor nichts zu haben. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist in Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand. Und wenn er ein Wort spricht, dann sind die Dinge wie versteinert und da ist überhaupt nichts mehr los. Da kommt keine Bewegung, da kommt kein Mucks und du läufst einfach vorbei. Und vorher hast du vielleicht in die Hosen gemacht und am Ende denkst du, war ja gar nichts. Keiner hat sich bewegt, hat keiner geschossen, hat nicht mal einer Mucks gesagt. Und Gott möchte uns dieses Vertrauen und diesen Glauben in unserem Leben schenken und möchte, dass du mutig und fröhlich deinen Weg fortsetzt. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Weil er hat so viel Gutes in unserem Leben vorbereitet. Er möchte, dass du ans Ziel kommst. Und ich lese jetzt nur den letzten Psalm vor, da gehen wir nicht mehr rein. Aber ich möchte uns doch diesen letzten Psalm noch lesen. Psalm 122. Der Wanderer kommt in Jerusalem an. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Mahnzeichen für Israel, um deinen Namen des Herrn zu preisen. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Er bittet Heil für Jerusalem. Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Heil sei in deinen Festungswerken. Sichere Ruhe in deinen Palästen. Wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen, Heil sei in dir. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Das ist die Stadt des Friedens. Das ist der Ort, an den Gott dich führen möchte und den er vorbereitet hat für dich. Zuerst sollen wir diesen Ort in unserem Herzen erreichen. Und dann starten wir in den Tag und werden sehen, wie jede andere Reise von dort aus geprägt wird mit dem Frieden und der Freude, die hier in diesen Versen beschrieben ist. Wie sehr freute ich mich, als sie zu mir sagten, lass uns nach Jerusalem gehen. Allein schon der Gedanke, das Nachdenken über die Gegenwart Gottes löst in uns Freude aus. Sein Wort sagt, da ist Freude in Fülle vor seinem Angesicht. Die sollen wir finden, wenn wir uns rausbewegen aus Isolation und Lüge und Unfrieden und hineinbewegen in die Wahrheit und in die Gegenwart Gottes von ganzem Herzen. Deswegen lasst uns das in unserem Alltag tun und lasst es uns jetzt tun. Und wir können mal die Reflexionsfragen hier anbeamen. Ich möchte uns jetzt eine Zeit des Gebetes geben, wo wir mal nachdenken, wo ist eigentlich unser Frieden abhanden gekommen? Wo in mir, in welchem Bereich meines Lebens, da ist irgendwie der Frieden weg? Gibt es Lügen in meinem Leben, die irgendwie immer wieder um sich greifen? Und nimm mal Gott mit rein und frag Gott, frag den Heiligen Geist. Wo bin ich, wo ist mein Frieden abhanden gekommen? Und was sind die Lügen, die ich glaube, die mich beschießen? Und dann triff eine Entscheidung, wie der Psalmist in Psalm 120. Viel zu lange habe ich das geglaubt. Und viel zu lange habe ich da gewohnt, an diesem Ort des Unfriedens. Ich will mich jetzt aufmachen zu Gott. Und du bringst es Gott, deinen Unfrieden. Und sagst, hilf mir hier raus. Denn er hört das Gebet in der Not. Das wurde ganz am Anfang vorangestellt, dass eins klar ist. Gott hört unser Gebet in der Not. Und dann überlege dir, welche Ängste und Berge siehst du vor dir kommen? Welche Probleme? Welche Herausforderungen? Und dann mach ein Bekenntnis des Glaubens und sprich das aus. Und sag, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der das, was ich hier mit Angst vor mir sehe, der das in seiner Hand hat. Lasst uns mal für diese zwei Punkte jetzt die Zeit nehmen. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns jetzt in unserem Herzen führst und uns zeigst, wo uns der Frieden abhanden gekommen ist, wo Lügen uns beschießen. Öffne uns die Augen, Herr, dass auch wir sagen können mit dem Psalmisten, ich habe das viel zu lange zugelassen. Ich habe das viel zu lange ertragen. Heute wende ich mich neu an dich, Jesus. Nimm dir die Zeit dafür. Psalm 120,1: Zum Herrn rief ich in meiner Not. Und er erhörte mich. Wir danken dir, Herr, dass du Kontrolle übernimmst über unser Leben, dass du uns herausholst aus Unfrieden, dass du unser Schutz bist, auch vor den Pfeilen, die fliegen. Und dass du unsere Schritte auf einen neuen Weg richtest. Und wir wollen mit dir gemeinsam durch unser Leben gehen. Wir wollen nicht alleine und isoliert sein. Wir wollen an dich denken. Wir wollen dich mit hineinnehmen. Wir wollen uns die Zeit für dich nehmen. Wir wollen diese innere Reise mit dir gehen, wo wir in unserem Herzen ganz bei dir ankommen und wo wir aus dieser Fülle heraus und aus der Fülle deines Wortes, Worte des Glaubens sprechen. Und genau das wollen wir jetzt einmal tun. Denke mal jetzt an die Probleme und Ängste, die vor dir liegen. Und mach ein Bekenntnis des Glaubens. Sprich das Gott zu und sprich es in Richtung deiner Probleme und Ängste, dass deine Hilfe von dem Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Was sind deine Ängste und Sorgen? Wir brauchen das nicht verdrängen. Wir brauchen unsere Augen davon nicht verschließen. Wir dürfen es mutig angehen und ein Bekenntnis des Glaubens dort hineinsprechen. Und Jesus, wir danken dir. Du hast alles in deiner Hand. Du weißt, was auf uns wartet. Und wir vertrauen dir, dass deine Hilfe zu aller Zeit an unserer Seite ist. Dass du in Kontrolle bist. Und wir danken dir, Herr, dass dein Segen auf uns kommt und dass du uns jetzt segnest und dass du uns jetzt befähigst mit all der Befähigung, die wir brauchen für die Reisen, die vor uns liegen, äußere und innere Reisen, die vor uns liegen, neue Lebensphasen, die anbrechen, vielleicht ein beruflicher Umbruch, der vor uns liegt. Wir danken dir, dass jetzt dein Segen auf uns kommt, auch wo wir Gefühlsreisen durchleben. Vielleicht bist du jemand und du machst so eine Art Gefühlsachterbahn durch, wie man das sagt. Da ist Gottes Reisesegen auch für deine Gefühle, dass dein Frieden in dein Herz hineinkommt. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Moment, wo sein Segen, wo seine Fülle und seine Befähigung auf dein Leben kommt. Da ist die Salbung des Heiligen Geistes, die jetzt unser Leben neu erfüllt, Probleme anzugehen und zu überwinden. Jesus sagt, wir überwinden. Warum? Weil er überwunden hat und er in uns lebt und er größer ist als alles, was uns entgegensteht. Deswegen überwinden wir und Heiliger Geist, wir danken dir und wir beten, dass du uns ganz neu füllst heute mit der Fülle des Himmels, mit dem Frieden des Himmels, mit der Freude, mit der Kraft, mit all dem Glauben, der notwendig ist für die Zeiten, die vor uns liegen. Wir danken dir, dass du uns begleitest, jetzt und in alle Ewigkeit. Erinnere uns, der Herr ist der Schatten über unserer rechten Hand. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns niemals alleine lässt. Und jetzt möchte ich uns das nochmal, diesen Segen zusprechen. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Nimm das für dich, nimm es für deine Zukunft. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Von nun an bis in Ewigkeit. Und er sorgt dafür, dass wir mit ihm ans Ziel kommen. In Jesu Namen. Amen.